Willkommen zur Wochenschau, einer Übersicht über das Geschehen in der eben vergangenen Woche, sagt Ihnen, liebe Freunde, Jitka Matkova. Die Möglichkeiten eines besseren Zugangs zu den Strukturfonds der EU wurden am Montag in München vom tschechischen Umweltminister Miloš Kušvar, dessen Amtskollegen aus den EU-Kandidatenländern und dem bayerischen Umweltminister Werner Schnapp auf erörtert. Zur Sprache kamen auch tschechisch-deutsche Projekte, wie zum Beispiel Umweltschutz in den Nationalparks Böhmerwald und Bayerischer Wald. Ebenfalls am Montag hat das tschechische Helsinki-Komitee einen Bericht über den Stand der Menschenrechte in der Tschechischen Republik im Jahre 2001 veröffentlicht. Im Dokument wird unter anderem darauf verwiesen, dass sich die Lage der Roma hierzulande trotz der Bemühungen seitens der Regierung nicht wesentlich verbessert habe. Dem Bericht zufolge habe bereits die Hälfte der ursprünglich 150.000 in Tschechien lebenden Roma das Land verlassen. Arbeitsminister Wladimír Špidla und der Regierungsbeauftragte für die Menschenrechte Jan Jaschab bezeichneten die Zahlangabe der ins Ausland emigrierten Roma als übertrieben. Die tschechische Polizei hat eine internationale Schleuserbande zerschlagen. Diese organisierte seit dem Jahr 2000 illegale Grenzüberquerungen von etwa 1000 Flüchtlingen. Die Polizei nahm insgesamt 17 Personen fest, davon 3 Ausländer. Der Generaldirektor der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalt Česká televize, Jiří Balvin, ist von der Polizei beschuldigt worden, eine Straftat begangen zu haben. Balvin steht im Verdacht, ein Auswahlverfahren für den Ankauf eines Übertragungswagens so konzipiert zu haben, dass dessen Bedingungen den Vertragspartner, die tschechische unabhängige Fernsehgesellschaft ČNTS, begünstigen. Außerdem wurde er der Korruption beschuldigt. Kardinal Mirsavlk hat den Pädagogen der Prager Katholischen Theologischen Fakultät Václav Wolf seiner kanonischen Mission enthoben und ihm somit den offiziellen Auftrag zum Theologieunterricht entzogen. Wolf gehöre, so die Begründung, zu jenen Personen, die in den 90er Jahren einen Streit um die Fakultät und daraufhin auch einen sinkenden Standard der wissenschaftlichen Qualität des Studiums verursacht hätten. Die tschechische Regierung hat am Mittwoch eine von ihr in Auftrag gegebene Studie über die sogenannte Beneš-Dekrete und die Abschiebung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg veröffentlicht. Darin wird unter anderem festgestellt, dass viele der Dekrete bereits gestrichen worden seien. Aus den verbliebenen Normen könnten keine neuen Rechtsbeziehungen entstehen. Sie seien daher keine Hürde für den angestrebten Beitritt zur EU. Der Erzbischof von Olomouc-Olmütz, Jan Graubner, ist wegen seiner geplanten Teilnahme am Sudetendeutschen Tag in Nürnberg an diesem Wochenende in die Kritik geraten. Führende Politiker der Sozialdemokraten sowie der Konservativen in Prag warfen dem Geistlichen vor, wie es hieß, antitschechische Interessen zu unterstützen und sich vor den Wagen der Revanchisten spannen zu lassen. Graubner wies die Kritik zurück. Im nordmährischen Krnov haben am Donnerstag ehemalige deutsche Bewohner der Stadt gemeinsam mit tschechischen Einwohnern ein neues Haus der tschechisch-deutschen Verständigen eröffnet. Das Haus solle ein Symbol dafür sein, dass beide Völker bald gemeinsam in der EU sein werden, hieß es bei der Feierstunde. Am Freitag sind in Prag Vertreter der europäischen Sozialisten und Sozialdemokraten zu einer Konferenz zusammengetroffen. Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Debatte über den zunehmenden Einfluss der rechtsradikalen Parteien in Europa und wie dieser zu verhindern sei. Soweit die Wochenschau. In 4 Wochen werden die Wahlen zum tschechischen Abgeordnetenhaus entschieden sein und damit die gemäß allen bisherigen Erwartungen schwierige Regierungsbildung ihren Lauf nehmen. Bereits in den beiden vorangegangenen Sonderschauplätzen zu den Wahlen haben wir bestimmte politische Themenbereiche herausgegriffen und versucht, Ihnen die Konzepte der verschiedenen Parteien vorzustellen. In der heutigen Ausgabe steht die Außen- und Verteidigungspolitik auf dem Programm. Da der für 2004 anvisierte EU-Beitritt der Tschechischen Republik der zentrale Aspekt der nächsten Legislaturperiode sein wird, steht er auch im Mittelpunkt dieser Sendung, zu der Sie Olaf Barth herzlich begrüßt.
Schauplatz. Hintergrundberichte zu aktuellen Themen.
Vor wenigen Tagen schrieb der Journalist Jindřich Šidlo in der Tageszeitung Lidové Noviny, das Lesen der Wahlprogramme der verschiedenen Parteien ist oftmals kein großes Vergnügen. Zitat Ende. So erging es auch mir bei meinem Versuch, mich durch die verschiedenen Wahlprogramme durchzukämpfen, dabei auch noch vom festen Willen getrieben, etwas Aussagekräftiges über die Vorstellungen der einzelnen Parteien zum tschechischen EU-Beitritt, zur Gestaltung der EU oder zur Verteidigungspolitik herauszufinden. Die drei großen Parteien bzw. Bündnisse, also die Sozialdemokraten CSSD, die Bürgerdemokraten ODS und die liberale Koalition aus Christdemokraten KDU-CSL und Freiheitsunion Demokratische Union USDEU, bekennen sich durchaus zu einem schnellstmöglichen EU-Beitritt. Sogar die als EU-skeptisch bekannte ODS, die ihre kritische Haltung vor Jahresfrist im sogenannten Manifest des Eurorealismus zum Ausdruck brachte, überrascht mit dem Slogan ODS wählt EU. Der Direktor des Politologischen Instituts der Prager Karls-Universität, Rudolf Kutschera, beschreibt uns nun die Haltung der einzelnen Parteien etwas näher. Er beginnt bei den regierenden Sozialdemokraten.
Sie haben sich in ihrer Haltung zur EU sehr an die Vorgaben der deutschen Sozialdemokraten gebunden. Daraus resultiert eine sehr positive Einstellung zur Union. Sie haben deshalb auch die entsprechenden legislativen Maßnahmen getroffen und die Übernahme der EU-Gesetze vorangetrieben. Auf diese Weise konnten Sie die durch die vorherige Regierung Václav Klaus verursachte diesbezügliche Verspätung Tschechiens bis zu einem gewissen Maße aufholen. Was die Koalition angeht, muss man sagen, dass sie der EU sehr nahe ist. Die beiden liberalen Parteien haben sich an die europäischen Liberalen angeschlossen und ihr Parteiprogramm im Wesentlichen daran angeglichen.
Die Position der Bürgerdemokraten und Václav Klaus sei doch etwas unterschiedlich zu denen der Sozialdemokraten und Liberalen. Die Umsetzung der politischen Vorstellungen von Klaus und Konsorten würde den EU-Beitritt Tschechiens laut Kutschera sicherlich verzögern.
Dies erklärt sich dadurch, dass die ODS hier die Interessen bestimmter unternehmerischer Schichten vertritt. Diese Unternehmerkaste ist meiner Meinung nach durch den EU-Beitritt bedroht, weil sich ihre Aktivitäten außerhalb des rechtlichen Rahmens der EU bewegen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die ODS keine Partei ist, die den EU-Beitritt vorantreiben, sondern ihn eher verzögern würde.
Wie Umfragen immer wieder beweisen, sind die tschechischen Bürger gegenüber der EU eher zurückhaltend, wenn nicht gar kritisch eingestellt. Ist die sogenannte EU-Skepsis der ODS nicht auch auf politisches Kalkül, also auf eine gute Portion Populismus zurückzuführen? Dazu der Politologe Rudolf Kutschera.
Das ist sicher ein gewisser Populismus. Aber die Skepsis tschechischer Wähler resultiert aus einer gewissen Unwissenheit über die EU. Sie wissen einfach nicht, was sie erwartet. Die Parteien sollten mehr erklären und aufklären, sowohl Vorteile als auch Nachteile. Aber alle Parteien kümmern sich wenig um die Bürger und nutzen deren Unwissenheit aus.
Nun haben wir schon einiges über die Haltung von drei wichtigen Parlamentsparteien zur Europäischen Union erfahren. Auf die vierte bedeutende Parlamentspartei, die Kommunisten, werden laut Wahlprognosen zwischen 12% und 15% der Stimmen entfallen. Sie hatten sich in der Vergangenheit immer wieder für ein Referendum über den EU-Beitritt stark gemacht und insgesamt eher ablehnend zur EU geäußert. In letzter Zeit scheinen sie aber einen Schwenk gemacht zu haben. Doch Rudolf Kutschera traut dem Frieden nicht.
Ja, wir sind die Kommunisten.
Genauso wenig wie die Kommunisten in die NATO wollten, so wollen sie auch nicht in die EU. Anderslautende Äußerungen in letzter Zeit halte ich für reines Wahlkampfgeplänkel.
Häufig wird hierzulande auch über die zukünftige Gestalt der Europäischen Union diskutiert, an deren Ausprägung tschechische Vertreter im Europäischen Konvent bereits kräftig mitwirken. Dem Programm der sogenannten Koalition kann man entnehmen, dass sie sich ein föderatives System mit klar abgegrenzten Kompetenzen der Föderation, der Staaten, der Regionen und so weiter wünscht. Wie stehen die anderen Parteien dazu?
Die CSSD ist ganz im Sinne der deutschen SPD für ein föderales System. Sie wissen genau, dass die ganzen Debatten im EU-Konvent und anderen Institutionen darauf hinauslaufen. Es wird dabei allerdings sicher nicht um die Nachstellung eines bereits existierenden staatlichen föderativen Systems gehen, also weder um das deutsche noch um das US-Modell. ODS-Chef Václav Klaus hat den Wählern hierzulande allerdings suggeriert, dass die EU so etwas wie eine deutsche Föderation werden soll. Das ist etwas, was auf EU-Ebene nicht zur Debatte stand, und Klaus wollte damit nur neue Ängste wecken und diese politisch ausnutzen.
Ein weiteres kritisches Thema ist das der Freizügigkeit auf dem europäischen Markt und vor allem die ins Auge gefasste Beschränkung dieser Freizügigkeit für Bürger aus den Beitrittsländern. Die Standpunkte der einzelnen tschechischen Parteien dazu kann man ganz gut mit dem von Kučera getätigten Ausspruch "Alle Parteien fordern möglichst kurze Übergangsfristen für tschechische Bürger auf dem EU-Markt, aber im umgekehrten Fall möglichst lange" zusammenfassen. In den vergangenen Monaten nahm die Verkündung der Parole "Verteidigung der nationalen Interessen" geradezu inflationäre Züge an. Und so findet man diesen Slogan auch in beinahe sämtlichen Wahlprogrammen. Die Sozialdemokraten bezeichnen allerdings den EU-Beitritt als primäres nationales Interesse und sehen in ihm die Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung. Die ODS glaubt, die nationalen Interessen zu verteidigen, indem sie von der EU Garantien bezüglich der Beibehaltung der umstrittenen Beneš-Dekrete verlangt. Auf der Grundlage einiger dieser Dekrete wurden nach dem Zweiten Weltkrieg die in der Tschechoslowakei lebenden Deutschen enteignet und vertrieben. Was hat es nun mit dieser magischen Formel der nationalen Interessen auf sich?
Wenn in der tschechischen Rubrik von der Verteidigung der nationalen Interessen die Rede ist, dann handelt es sich um ethnische, keineswegs um staatliche Interessen, wie etwa nach französischem oder amerikanischem Verständnis. Ich wäre froh, wenn die Tschechen einsehen würden, dass solch ein ethnisches Verständnis falsch ist. Die Diskussion ist unangebracht und gehört nicht in die Europäische Union. Es muss immer um die Interessen aller in einem Staat lebenden Ethnien gehen.
Sind denn die tschechischen Volksvertreter bereits reif genug für eine Mitgliedschaft in der Union, wollte ich vom Leiter des Politologischen Instituts wissen.
Die Tschechen sind ein Volk, das gewisse historische Probleme hat. Es hat ein zu geringes Selbstbewusstsein. Es gibt hier kaum Diskussionen über die tschechische Vergangenheitsbewältigung oder auch über die Entwicklungsprioritäten des Landes. Daher brauchen wir Druck von der europäischen Seite. Doch der ganze Beitrittsprozess ist sehr formalisiert. Die EU ist aber nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, sondern auch eine Rechtsgesellschaft. Und sie ist vor allem von einem Wertekonsens bestimmt. Das hat man bei uns noch nicht begriffen und ich fürchte, ohne Druck aus der EU werden die tschechischen Politiker diesbezüglich auch nicht aktiv.
Abschließend wollen wir noch einmal kurz auf die Verteidigungspolitik Tschechiens eingehen, die ja im Wesentlichen von der NATO-Zugehörigkeit bestimmt ist. Mit Ausnahme der Kommunisten unterstützen alle Parlamentsparteien die Mitgliedschaft in dem Militärbündnis. Doch laut Kučera zeigt sich nun, dass man nicht in der Lage ist, allen Verpflichtungen und Erwartungen zu entsprechen.
Das zeigt auch das jüngste Beispiel, nämlich der kürzlich beschlossene Kauf der britischen Krippenkampfflugzeuge. Das wurde in NATO-Kreisen und vor allem von Seiten der USA nicht gerade begrüßt. Aber einige unserer Politiker hatten ihre wirtschaftlichen Interessen und Vereinbarungen. Ein weiteres Problem, das wir in unserer Beziehung zur NATO haben, ist, dass sich deren Interessen in eine Richtung entwickeln, die wir nicht so ganz durchschauen können. Die NATO ändert ihre Strategien und Ausrichtung. Sie ist kein reines Verteidigungsbündnis mehr. Diese Strategie nimmt man bei uns aber noch nicht so sehr wahr.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe angelangt. Im nächsten Schauplatz werden wir uns mit der Landwirtschafts- und Umweltpolitik der Parteien beschäftigen. Vom Mikrofon verabschieden sich
Lothar Martin
und Olaf Barth.
Die Originalbibliothek des Prager Schriftstellers Franz Kafka ist aus der tschechischen Hauptstadt irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg verschwunden. Prag hat nun jedoch einen wertvollen Ersatz bekommen. Der deutsche Antiquar Herbert Blank hat nämlich im Laufe der Jahre eine Replik der Bibliothek zusammengestellt und katalogisiert. Die Firma Porsche aus Stuttgart hat von ihm die etwa 800 Titel gekauft und der Prager Franz Kafka Gesellschaft geschenkt, in deren Sitz sie nun untergebracht ist. Margita Maurova hat sich über diese Büchersammlung mit dem Kafka-Biografen Professor Klaus Wagenbach unterhalten. Aber auch den Schöpfer der Sammlung, Antiquar Herbert Blank, hat sie ans Mikrofon gebeten. Die Gespräche, die wir in der vergangenen Woche anlässlich der feierlichen Übergabe der Bücher in Prag geführt haben, hören Sie nun im nachfolgenden Kultursalon, zu dem ich Ihnen, liebe Freunde, gute Unterhaltung wünsche.
Bei Heute wird in Prag eine Replik der Kafka-Bibliothek übergeben. Unterscheidet sie sich irgendwie von der ursprünglichen, von der Originalbibliothek von Franz Kafka?
Ja, sie unterscheidet sich dadurch, dass auf der einen Seite die Bibliothek, so wie sie erhalten war, komplett restrukturiert worden ist. Auf der anderen Seite aber der Antiquar, der das gemacht hat, sämtliche Briefe, Tagebücher Kafkas durchgearbeitet hat und alle Titel, die er gefunden hat, die Kafka gelesen hat oder verschenkt hat, hinzugefügt hat, sodass die Bibliothek, die jetzt in Prag ist, umfangreicher ist als die, die in Wuppertal steht.
Wie sah die Originalbibliothek aus? Waren zum Beispiel wertvolle Bände drin oder kann man daraus bestimmte literarische Vorlieben Kafkas feststellen?
No, also die literarischen Vorlieben von Kafka kennt man natürlich auch aus den Tagebüchern und aus den Briefen. Das waren jetzt einmal grob gesprochen drei Dinge. Das eine waren Klassiker von Goethe bis Hebel und Grillparzer. Und das andere waren, und Kleist nicht zu vergessen, das andere waren Reiseberichte. Oft nur auch für junge Leute geschriebene Reiseberichte. Und das dritte waren Briefe und Erinnerungsbände. Er war ein großer Leser von Erinnerungen, Tagebüchern, Briefen. Und das waren sozusagen seine Hauptinteressen.
Wie groß war seine Bibliothek?
Die Bibliothek war im Grundsatz nicht sehr groß, weil Kafka ein bescheidenes Beamtengehalt hatte, mehrfach umzog in Prag. Also er hatte vielleicht 300 bis 500 Bücher.
Was ist mit seiner Bibliothek passiert? Er ist kurz vor dem Ende seines Lebens nach Berlin gegangen. Hat er seine Bücher mit sich genommen oder sind die in Prag geblieben?
Ja, sind in Prag geblieben. Und die waren offensichtlich bei seinen Eltern im Haus, in dem berühmten Oppelthaus, also am Altstädter Ring. Und sind dann später in das Familienhaus gekommen, in der Bilkova.
Und wie war Ihr Schicksal weiter? Warum ist die Bibliothek bis heute nicht erhalten geblieben?
Das ist schwer zu sagen. Also die Bibliothek war erhalten bis nach dem Krieg in etwa 250 Exemplare im Familienbesitz und ist dann auf etwas unklaren und doch deutlich illegalen Wegen nach Ende der 70er Jahre, ungefähr um 1980 herum, nach Deutschland verkauft worden und kam in ein Antiquariat in München und ist dort glücklicherweise von der Stelle der Kafka-Forschung in Wuppertal gekauft worden, en bloc. Und das Problem war jetzt sozusagen diesen Vorgang wieder gut zu machen, sozusagen den Verlust der Bücher, den Prag dadurch erlitten hat, wieder gut zu machen. Und das Schöne ist, es ist nicht nur eine Wiedergutmachung, sondern es ist auch noch eine Ergänzung um eben alle diese anderen Bücher, von denen man weiß, dass Kafka sie gelesen hat.
Sie sind der Biograf von Franz Kafka. Gibt es in seinem Nachlass oder in Archivalien etwas, wovon man weiß, aber was noch nicht gefunden wurde, was noch auf seine Entdeckung wartet?
Also es gibt drei große Desiderate. Das eine ist ein Schuhkarton mit vielen Fotos, der zuletzt im Besitz von Karel Preusser war.
Wer war dieser Karel Preusser?
Karel Preusser war ein Freund der Familie, der Anfang der 70er Jahre gestorben ist, der diesen Schuhkarton hinterlassen hat, auch noch andere Dinge. Und ich habe diesen Schuhkarton 1957 gesehen. Er hat mir auch einige Fotos daraus geschenkt. Aber es war eine Fülle von wunderbaren Fotos. Und meine Befürchtung ist, dass dieser Schuhkarton eventuell verloren ist, aber es kann sein, dass er noch existiert. Das zweite Desideratum ist das Archiv der Arbeiterunfallversicherungsanstalt. Kafka war Angestellter dieser Arbeiterunfallversicherungsanstalt in Požeg 7 und das war seine tägliche Arbeit. Und die Akten dieser Unfallversicherungsanstalt sollen angeblich noch erhalten gewesen sein. Die sind bis heute nicht gefunden. Und das dritte Desiderat ist, sind die Briefe an Oskar Pollack. Oskar Pollack war ein Jugendfreund von Kafka, noch vor Max Brod, ein Schulkamerad, der dann Kunsthistoriker wurde und im Ersten Weltkrieg gefallen ist. Die Briefe von Kafka an ihn waren noch 1939 erhalten. Und während sozusagen die Akten der Arbeiterunfallversicherungsanstalt eine Sache für den Keller wären, wären diese Briefe von Oskar Pollack eine Sache für den Dachboden.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die Kafka-Bibliothek zu rekonstruieren?
Ja, das kommt, weil ich auch Bücher lese und nicht nur verkaufe. Eigentlich brachte es mich darauf, die Lektüre der Briefedition, vor allem die Briefe an die Braut, Felice, sind ja voll von Hinweisen auf Lektüren Kafkas, beziehungsweise was er seiner Braut ständig empfiehlt zu lesen oder für den Literaturunterricht mit ihren Kindern, er war ja Lehrerin, welche Ausgaben sie da benutzen soll. Da kennt er die verschiedensten Editionen, zum Beispiel bei Chamisso, nehmen Sie zum Beispiel Schlemihl, da schreibt er, heute habe ich dir den Schlemihl in der Inselbücherei geschickt. Leider hat jede Ausgabe Fehler. Schaffstein, die Schaffstein-Ausgabe, ist wahrscheinlich nicht vollständig. Weltliteratur ist zu ärmlich, Insel ist zu klein gedruckt und Fischer ist zu teuer. Also er kannte vier Ausgaben. Das ist für einen Buchhändler oder Antiquar natürlich eine Fundgrube. Diese Ausgabe habe ich, die habe ich. Die kannte er alle. Er kannte also nicht nur literarisch die Texte, sondern er war mit der Art, wie Bücher in die Welt getreten sind oder diese Texte, durchaus vertraut. Das zeigt sich in vielen Äußerungen und deshalb habe ich ja auch nicht nur eine Auflistung von Büchern gemacht, die sozusagen vermutlich Kafka gelesen hat oder besessen hat, das mache ich gar keinen Unterschied, sondern habe auch immer dazu, wenn es irgendwie ging, einen dazu passenden Text, wie er bei Kafka in Tagebüchern oder in Briefen zu finden ist, dazu mitgedruckt, um zu zeigen, aha, das ist so seine Welt, seine literarische Beurteilung.
Sie haben sich bei Ihrer Arbeit vor allem auf Briefe gestützt, auf Tagebücher oder?
Ja, vor allem. Und dann natürlich die entsprechende Kafka-wissenschaftliche Literatur, wobei in erster Linie die Veröffentlichung vor allem von dem Professor Binder in Frage kam. Der hat hier zu meinem Katalog ein Vorwort geschrieben, das eigentlich ganz hervorragend Auskunft gibt über das Schicksal von Kafkas Originalbibliothek, deren Reste in Wuppertal sind. Es ist so, dass es viele Vermutungen gibt. Aber tatsächlich wissen wir es nicht und können nur mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die in Wuppertal gelandeten Bücher, die als Kafkas Bibliothek bezeichnet werden, allergrößter Wahrscheinlichkeit nach auch Kafkas Bibliothek waren. Eine ziemliche Bedeutung hat, und das schreibt man hier in dem Vorwort, der Professor Binder, er zitiert einen in England lebenden Germanisten, das ist Jeremy Adler. Jeremy Adler ist der Sohn des Schriftstellers Hage Adler hier aus Prag. Und Adler war 1940, als das alles von der Gestapo beschlagnahmt wurde, also auch die Bibliothek Kafkas beschlagnahmt wurde, in dem Depot beschäftigt, wo alles zusammenkam, was von den jüdischen Bibliotheken und Wohngegenständen dort ankam. Und der erkannte zufällig anhand dieses Packens Bücher, das da kam, das müssten eigentlich Kafkas Bücher sein. Das sah er an den Widmungen. Und der hat sein Auge zumindest eine Zeit lang darauf gehalten, dass das beisammen blieb.
Gab es in der Kafka-Bibliothek etwas, was besonders schwierig zu kriegen war?
Ja, das, was fast nichts wert ist. Die, gerade die Schaffstein, kleinen Bändchen, diese, die, wenn man sie in irgendeinem anderen Antiquariat fände, die kosten vielleicht eine Mark oder so, oder die sind, heute kosten sie 10 oder vielleicht auch sogar 20 Mark. Man ist froh, wenn man sie los ist. Dies ist am schwersten zu bekommen, weil die niemand anbietet. Das ist zu geringwertig. Hinter diesen Sachen bin ich her wie der Teufel hinter dem Weib, hinter der Seele.
Wie lange haben Sie daran gearbeitet?
Das ist schwer zu sagen. Viele Bücher habe ich schon vor 10 oder 20 Jahren gekauft. Und es war aus meiner eigenen Bibliothek. Ich habe immer gesagt, das habe ich, nehme ich dann rüber. Es ergab sich aus meiner eigenen Bibliothek ein Teil rausgenommen und wurde dann sozusagen als Kafka reingestellt, weil ich immer solche Sammlungen mache. Ich bin jetzt wieder mit einer entsprechenden großen Sammlung, die ist noch größer als die Kafka und noch viel schwieriger zusammenzukriegen, wo die Forschung noch viel weniger vorhanden
ist. Und worauf bezieht sich diese Sammlung?
Walter Benjamin, das ist sozusagen meine nächste große Geschichte und auch da, das geht dann über Jahre. Ich spinne, verstehen Sie, es ist nichts Normales, es ist Leidenschaft und Freude und dass ich das mit Erfolg dann mache, das erstaunt mich immer wieder.
Das waren unsere Gespräche mit Kafka-Forscher Klaus Wagenbach und mit dem Stuttgarter Antiquar Herbert Blank, mit denen sich Margareta Maurova unterhalten hat. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Jitka Mladková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Auf Wiederhören.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.